Zur Wahrheit gehört aber genauso, dass Spieler natürlich in ihrer Leistung unfassbar explodiert sind. So, und das hat dann natürlich in der Kombination aus harter Arbeit, klaren Vorgaben, viel, viel mehr Selbstvertrauen, natürlich auf einmal so einen Impuls, wo ein Amo Aslan mir gestern noch auf dem Trainingsplatz gesagt hat: Trainer, ich bitte dich nur um eins, so Coach vom ersten Testspiel an uns wieder sehr, sehr hart und erfolgreich, weil ich will dir eins sagen, Trainer, dieses halbe Jahr, dieses permanente Gewinnen, es hat sich so gut angefühlt, das dürfen wir gar nicht wegwerfen.
Essen im Ohr. Sport.
Hallo zu einer neuen Folge vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr, dem Talk mit Persönlichkeiten aus unserer Stadt. Ich bin Mario Alt und meinen heutigen Gast, den lasse ich mal vorstellen. Ja, erst im Dezember hat er in Essen übernommen. In kürzester Zeit hat er sich in die Herzen der Fans gecoacht, RWE zur zweitbesten Mannschaft der Rückrunde gemacht. Der Trainer von Rot-Weiß Essen, Uwe Koschinat, ist heute mein Gast. Hallo.
Ja, schön. Danke, dass ich da sein darf. Hallo.
Ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir schreiben den 27. Juni 2025, haben jetzt gleich 15.30 Uhr, eigentlich eine Bundesliga-Anstoßzeit, in der wir uns in unserem Radio Essen-Studio hier heute treffen und diese Folge aufzeichnen. Diese Woche ging es erstmal los mit dem Trainingsstart. Der Urlaub ist also vorbei. Wo haben Sie denn den Urlaub verbracht?
Tatsächlich ausschließlich zu Hause. Aber das war sehr, sehr entspannt. So meine familiäre Situation lässt eben keinen Urlaub irgendwo anders zu. Meine Frau ist Berufsschullehrerin, meine Tochter 14 Jahre ist eben noch schulpflichtig. Insofern harmonieren da leider meine freien Phasen und die der beiden anderen nicht so sehr. Unser Sohn ist Student, also mit dem hätte das ganz gut funktioniert. Der hätte sich mit Sicherheit auch mal loseisen können, aber leider haben wir keinen gemeinsamen Familienurlaub verbringen können. Aber mit dem Pokalsieg im Rücken war eine Zeit zu Hause, die war auch wunderschön und die genieße ich dann natürlich auch.
Wir haben uns gerade schon aufs Du geeinigt, das werde ich dann ab jetzt auch umsetzen. Dann vielleicht aber die Frage, gut, Ferien wäre dann wahrscheinlich die Zeit, aber was sind denn so die Lieblingsurlaubsorte von dir und deiner Familie?
Also prinzipiell war es in den Jahren, in denen ich tatsächlich auch als Trainer tätig war, schon so, dass ich mich danach immer so ein bisschen nach Ruhe gesehnt habe. Dass es also eher so typische Ziele waren, bei denen ich so ein bisschen die Seele baumeln lassen konnte, bei der wir irgendwo eine gewisse gute Wettergarantie hatten. Wir waren sehr häufig in Griechenland, in Italien, auch mal in der Türkei. In jungen Jahren habe ich tatsächlich mit meiner Frau eben auch mal Urlaub gemacht, bei der wir etwas aktiver waren. Aber so mit fortgeschrittenem Alter heißt es dann auch erholen.
Aktiver heißt klettern, wandern?
Oder? Ja, klettern, wandern, also vor allen Dingen wandern, mit dem Fahrrad unterwegs sein, vor allen Dingen auch Städteaktivitäten, bei denen du natürlich dann ein paar Meter zurücklegst, weil du einfach auch die Region erkunden möchtest, hat tatsächlich dann im Alter ein bisschen nachgelassen und man sehnt sich dann vielleicht auch ein bisschen nach Ruhe. Ehrlicherweise, klar, wenn du mit Kindern dann unterwegs bist, dann hast du sowieso eine sehr, sehr hohe Tagesaktivität. Insofern hat das dann auch immer ganz gut gepasst.
Okay, wir haben viel zu bereden, wollen Uwe Koschinat besser kennenlernen, natürlich erfahren, wie er die Aufholjagd in der Rückrunde geschafft hat und auch schon mal so ein bisschen auf die neue Saison hinausblicken. Bevor wir direkt einsteigen, möchte ich kurz die Chance nutzen, um auf ältere Folgen mit RWE-Bezug zu verweisen. Zu Gast hier waren schon Christian Neithart, Walter Rüge, Christoph Dabrowski, Felix Herzenbruch und zuletzt auch Christian Flüthmann. Gibt's alles zum Nachhören auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Uns gibt's ganz neu jetzt mit den Kategorien Gesundheit, Menschen und Sport. Und hier verweise ich dann gerne auch auf die letzten Folgen in der Kategorie Sport mit der Nationaltorhüterin Sophia Winkler und dem Kanu-Olympiasieger Max Rentschmidt. So, und dann starten wir wie immer mit unserem akustischen Steckbrief. Und der startet mit dem vollständigen Namen.
Mein Name ist Uwe Koschinat.
Okay, also kein Zweitname oder sowas drin.
Ich habe tatsächlich einen Zweitnamen, der meines Vaters, wird aber sehr selten genannt. Aber tatsächlich mit vollständigem Namen, so wie es im Pass niedergeschrieben ist, heiße ich Uwe Wolfgang Koschinat.
Da haben wir doch, glaube ich, schon mal was gelernt. wo aufgewachsen?
Meine Geburtsstadt ist Koblenz, aber aufgewachsen bin ich 7 Kilometer entfernt in Lahnstein.
Okay, davor wäre noch gekommen, wann und wo geboren?
Am 1.9.1971 in Koblenz.
Anzahl der Ehen und Kinder?
Eine Ehe seit jetzt 29 Jahren und ich habe 2 Kinder, einen 23-jährigen Sohn und eine 14-jährige Tochter.
Der auch selber im Fußball aktiv ist, oder?
Ja, sehr. Der tritt in meine Fußstapfen, Also ich behaupte schon heute, der ist besser. Okay. Ich glaube, der wird seinen Weg machen, aber der stellt sich sehr, sehr breit auf, hat lange natürlich selbst gespielt, dann irgendwann aber für sich so mit Anfang 20 schon sehr, sehr klar entschieden, dass er mehr so in den Bereich des Trainers gehen möchte, macht das sehr, sehr aktiv bei Fortuna Köln, also meinem früheren Club, in dem er auch selbst dann groß geworden ist als Jugendspieler und studiert parallel, muss jetzt so das Erststudium mit einem Bachelor noch beenden. Ich glaube, der geht dann einen ganz guten Weg.
Und die Tochter auch im Fußball aktiv oder?
Nee, in einer ganz anderen Sportart. Als Torhüterin spielt sie Hockey bei Blau-Weiß Köln und ja, hat da mit 9 Jahren ihre Position im Tor gefunden. Das macht ihr wahnsinnig Spaß und ja, betreibt das auf der Position jetzt schon einige Jahre und ja, betreibt das auch mit sehr, sehr viel Ehrgeiz.
Und ist der Papa da froh drum, dass es nicht Fußball geworden ist oder schade, dass man nicht die komplette Fußballfamilie quasi komplett hat?
Also meine Tochter ist jetzt nicht Fußball uninteressiert. Mhm. Ist vielleicht natürlich auch typisch, wenn sich alles irgendwie dann doch um das etwas größere Leder dreht. Also sie kennt sich sehr, sehr gut aus im Fußball und orientiert sich da gut, aber es gab nie den Drang, das selbst zu spielen. Das war sehr, sehr früh. Sie hat Bekanntschaft in der AG gemacht, in der Grundschulzeit war das sehr, sehr früh der Hockeysport und dann sehr, sehr schnell so die Torwartposition. Insofern hat sich die Frage dann irgendwann auch gar nicht mehr gestellt.
Okay, dann bleiben wir beim Familienthema so ein bisschen. Allerdings die etwas andere Art, nämlich Haustiere.
Haben wir tatsächlich. Wir haben eine Katze. Und darüber hinaus noch ein paar Fische im Aquarium.
Okay. Ihre aktuelle Jobbezeichnung?
Würde ich tatsächlich als Fußballtrainer bezeichnen, ja.
Das größte Hobby neben dem Fußball?
Also tatsächlich ist es so, dass ich, traue mir das kaum zu sagen, aber ich habe seit frühester Jugend ein sehr, sehr großes Fable fürs Wrestling.
Oh, okay.
Ja, und das hat sich dann eben vor allen Dingen sehr, sehr erhärtet in der Phase, in der mein Sohn dann heranwachsender war. Da haben wir uns das wirklich reingezogen. Wir haben auch tatsächlich 2-mal Live-Events gehabt in Köln, die wir besucht haben. Als so die ganz, ganz großen von Raw dann in Köln waren. Und tatsächlich schaue ich das heute noch zur Entspannung sehr, sehr gerne mittwochs und samstags, wenn es die Zeit zulässt.
Ja, da könnten wir jetzt so einen kleinen Nerd-Talk draus machen, dass, was niemanden interessiert, aber ich habe tatsächlich, würde ich behaupten, Englisch gelernt durchs Wrestling gucken.
Okay.
Weil ich habe dann auch relativ früh angefangen damit, ja. Auch mir dann die Nächte manchmal, auch in der Schulzeit, um die Ohren geschlagen. Aber ja. Die sprechen ja nur Englisch. Ich habe es dann immer im Originalen geschaut und dadurch habe ich es, glaube ich, so ein bisschen gelernt.
Ja, ja. Und ich behaupte ja als einer der ganz wenigen immer noch hartnäckig, dass das natürlich alles keine Show ist, sondern dass das herausragende Athleten sind, die unheimlich viele Schläge einstecken können. Aber ernsthafterweise, mich interessiert zum einen so das Arrangement. Mhm. Finde es immer sehr, sehr interessant. Bin trotzdem auch der Meinung, dass es vor allen Dingen akrobatisch dann doch schon eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Eine tolle Unterhaltung, sehr, sehr seicht. Und irgendwie bin ich immer genau bei dem Sport hängen geblieben. Muss aber dazu sagen, ich habe natürlich auch ein sehr, sehr großes Faible fürs Basketball. Mhm. Dadurch, dass ich tatsächlich das auch als Trainer selbst mal gemacht habe, bleibst du natürlich bei diesem Sport auch hängen. Und auch das verfolge ich eben unheimlich gern.
Wollen wir auch noch gleich drüber sprechen, über den Basketball. Aber vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, kann man auch vom Wrestling irgendwas für den Fußball lernen oder ableiten oder den Job als Trainer?
Also ich glaube, man kann ableiten, was man im Fußball nicht tun sollte, nämlich schmerzverzerrtes Gesicht machen, obwohl vielleicht nichts passiert ist.
Ja, stimmt. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen, was vielen Fußballern vorgeworfen wird, dieses Klischee. Neymar oder vielleicht jetzt Vinicius Junior, die dann sehr oft sehr viel aus Sachen machen, wo nichts war. Vielleicht ein bisschen vom Wrestling abgeschaut.
Ja, ich glaube, gerade wir in der Rückrunde bei Rot-Weiß Essen haben eben genau das Gegenteil getan. Ne? Ich glaube, wir waren eine sehr, sehr saubere Mannschaft in beide Richtungen. Eine Mannschaft, die sehr, sehr hart um den Ball kämpft, aber sehr, sehr sauber agiert. Die geringe Zahl an Hinausstellungen zeigt das. Aber auch, ich glaube, die Art, wie wir von den Schiedsrichtern betrachtet wurden. Insofern kann man da wirklich sagen, gehören wir, glaube ich, zu den Teams, die genau solche Dinge eben nicht benötigen.
Ja, absolut. Machen wir weiter mit deinem Lieblingsessen.
Lange Zeit hätte ich gesagt, Spaghetti Bolognese. Tatsächlich ein Faible, was ich seit frühester Kindheit hatte, vielleicht durch die Italienurlaube mit den eigenen Eltern.
Okay, ja, geht immer, glaube ich.
Ja.
deine größte Stärke?
Puh, ist in der Selbsteinschätzung gar nicht so leicht. Würde vielleicht am Ende sagen, dass ich ein geringes Problem habe, tatsächlich vor Gruppen eine gewisse Klarheit und eine gewisse Begeisterung auch tatsächlich zu formulieren, würde ich sagen, ist vielleicht die größte Stärke.
Okay, dann machen wir weiter mit der größten Macke auf der anderen Seite.
Ist in der Selbsteinschätzung ist tatsächlich gar nicht so leicht. Ich glaube, in lange Zeit ist es mir schwer gefallen, Rückschläge auch tatsächlich schnell zu verarbeiten und nicht zu emotional zu werden. Mhm. Das ist, denke ich, ein Thema, an dem kann man dann auch tatsächlich arbeiten, wenn man es erkannt hat, und ist mit Sicherheit etwas, was man auch, wo man permanent an sich arbeiten kann. Aber das hätte ich tatsächlich als eine gewisse Schwäche auch herausgestellt.
Okay. Dann gehen wir weiter mit, tatsächlich haben wir auch ein, zwei Fanfragen gesammelt im Vorfeld, und eine davon war der Lieblingsort in Essen außer der Hafenstraße. Gibt es da einen?
Ich habe tatsächlich noch nicht so viel kennengelernt, mhm, das muss ich zugeben, weil schon natürlich die Rückrunde sehr, sehr eng getaktet war und ich mich tatsächlich sehr, sehr stark einfach auf die Hafenstraße konzentriert habe und ehrlicherweise dann auch sagen muss, weil natürlich die Zielsetzung schon sehr herausfordernd war, dass ich es dann auch immer sehr genossen habe, so die freie Zeit bei der Familie zu verbringen, die bekanntermaßen den Lebensmittelpunkt in Köln hat. Insofern könnte ich mich da noch nicht so wirklich festlegen.
Okay, aber die Zeit ist ja noch da, hoffentlich in den nächsten Jahren.
So sieht's aus, und wir haben ja jetzt auch als Team vor, in der Vorbereitung uns eben in Essen nicht nur auf den Fußball zu konzentrieren, sondern vor allen Dingen den Neuzugängen auch tatsächlich die Stadt zu zeigen. Okay. Und dann bin ich quasi auch ein gefühlter Neuzugang, was diese Dinge angeht.
Ja, sehr schön. Dann gehen wir nochmal eben weiter mit ein paar Entscheidungsfragen. Das wäre einmal Buch oder Podcast?
Definitiv Buch.
Okay. Tee oder Kaffee?
Definitiv Kaffee.
Auch sehr eindeutig. Kölsch oder Stauder? Zählt das dann auch zum Essen noch kennenlernen wahrscheinlich, ne?
Das ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage. Also politisch würde ich natürlich jetzt sagen Stauder.
Okay, kaufen wir so. Dreier- oder Viererkette?
Am Ende ist entscheidend, was bringt den Erfolg. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin eben kein Systemfetischist. Ich glaube, das drückt es am besten aus, dass ich jetzt nicht davon überzeugt bin, dass das eine in einer idealen Welt besser ist als das andere. Okay. Und deswegen würde es tatsächlich sehr, sehr stark einfach von den Spielertypen abhängig machen und nicht so sehr davon, fühle ich mich in der einen oder der anderen Konstellation wohler.
Wechselt ja auch heutzutage auch laufend im Spiel immer so ein bisschen, ne?
Ja, schon. Also mit Sicherheit hast du auch taktische Anpassungen, je nach Spielertyp. Trotzdem gibt es ja tatsächlich auch die Kategorie Trainer, die das ein oder das andere auch aus für sich persönlichen Gründen sehr, sehr stark präferiert oder möglicherweise das eine sogar komplett für sich ausschließt. Und auch das hat ja seine Berechtigung. Wenn man für sich selbst etwas gefunden hat, indem man sich sehr, sehr sicher fühlt im Coaching, dann bringt das ja möglicherweise auch entscheidende Prozente so in dem Wissen, das andere könnte ich nicht so gut vermitteln. Dann ist es ja auch in Ordnung. Ich habe das Gefühl, so rein inhaltlich kriege ich beides ganz gut hin und habe tatsächlich auch keine wirkliche Überzeugung, ist das eine oder das andere sinnvoller.
Okay, dann habe ich zum Schluss noch einen Satz zum Vollenden. Und der wäre, dass Radio Essen jedes Spiel von Rot-Weiß Essen live im Radio überträgt, finde ich.
Herausragend, denn dann wäre es so, dass ganz, ganz viele Essener tatsächlich auch live Emotionen mitbekommen. Ich finde die am Radio, das gesprochene Wort, dass man sich dann bildlich vorstellt, ist immer etwas sehr Herausforderndes. Ist am Ende ja so ein bisschen auch wie Lesen. Es ist eben eine Geschichte, die dann in deinem Kopf sich abspielt. Und ich weiß beispielsweise von blinden Menschen, die ja genau auf so etwas angewiesen sind, aber beispielsweise trotzdem Stadionatmosphäre extremst genießen, dass das Wort eben im Kopf Bilder produziert. Und deswegen wäre das eine tolle Sache.
Perfekt wiedergegeben, würde ich sagen. Bilder im Kopf, besser geht's gar nicht. Dann habe ich noch vielleicht eine kleine Herausforderung, und das ist relativ neu bei uns, unser Fragenglas. Das darfst du einmal öffnen. Mhm. Das sind von der Redaktion zusammengestellte Fragen. Und da darfst du gerne eine ziehen. Und dann bitte vorlesen und beantworten.
So, die erste Herausforderung ist, ihr habt einen alten Trainer eingeladen. Der braucht logischerweise dann die Lesebrille.
Auch
sonst könnte ich nur schätzen, was da steht.
Wäre auch spannend.
Geht sehr schnell. Welches Talent hätten Sie gerne? Und ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht die Frage ist, welches der vielen Fußballtalente hätte ich gerne in Essen, im Kader, sondern eher, was möchte ich gerne selbst
können. Ach, weiß nicht, wir können beides machen, wenn du jetzt was exklusiv verraten möchtest. Ja. Sonst nehmen wir das persönliche Talent.
Also ich beneide zum Beispiel sehr meine Frau und ich hätte tatsächlich gerne ein sehr großes handwerkliches Talent.
Okay,
aber es
das
ist
heißt,
so
Uwe Koschinat hat eher zwei linke
Hände. Nee, nicht ganz so schlimm, aber natürlich wirst du so in der Ehe auch ein Stück weit sozialisiert. Peinlich, aber das darf ruhig jeder wissen. So der perfekte Handwerker in der Familie ist eben meine Frau.
Okay.
Sehr, sehr stark durch den Vater geprägt und sie ist ja auch gelernte Elektrikerin. Also wüsste nicht, was meine Frau nicht kann. Und da geht natürlich so das eigene Fortschreiten so ein Stück weit verloren, weil du es einfach nicht musst, weil du dann eher derjenige bist, der irgendwo hält. So, meine Frau sagt dann häufig, da wo ich anpacke, ist es so, als ob woanders zwei loslassen. ich gebe mir Mühe, aber tatsächlich ist das ein Talent, was ich sehr, sehr gerne hätte.
Okay, jetzt ist die Brille noch ausgepackt, dann würde ich sagen, machen wir doch eben noch eine Frage, wenn wir sehr schon gut. So viele Bemühungen hier anstellen.
Sehr gut.
Und außerdem das fußballerische Handwerk, das beherrschst du ja von daher.
Auf was könnten Sie nie verzichten? Also das ist eine super leichte Frage, tatsächlich auf Familie. Ich glaube, Wenn man so lange zusammenlebt und auch einen gewissen Stolz für das hat, was als Familie nachkommt, was uns alle sehr, sehr verbindet, was uns eint, dann ist es, glaube ich, genau der Faktor.
Okay, dann würde ich sagen, steigen wir so richtig ein in diesen Podcast, in die vielen Themen, die ich mitgebracht habe. Und da starten wir quasi im Dezember, seitdem bist du in Essen, wollen aber allgemein erstmal über den Trainerjob und über dich sprechen. Mhm. Und da stelle ich mir die Frage, wie ist das, wenn man teilweise auch kurzfristig und mittendrin im Leben zu einem neuen Verein, aber vor allem auch in ein neues Umfeld kommt? Das stelle ich mir auch nicht immer einfach vor, vor allem wenn du sagst, Familie ist sehr wichtig und die Familie dann ist ja meistens nicht in diesem Umfeld, wo man dann neu reinkommt.
Ja, ist natürlich schon auch ein Abwägungsprozess gewesen. Ich habe ja auch einen normalen Beruf gelernt. Ich war knapp 15 Jahre als Bankkaufmann beschäftigt und habe eben Fußball mehr so semiprofessionell aktiv gespielt und hatte das große Glück, in meinem letzten Jahr als aktiver Spieler zum Aufstieg in die dritte Liga beitragen zu können. Und man hat mich dann gefragt in Koblenz damals, ob ich mir nicht vorstellen könnte, weg aus dem normalen Berufsleben in den Sport zu gehen. Es war so der erste Schritt. Und wenn du dann alle Trainerscheine machst und merkst, hey, es ist etwas, was dich reizt, dann setzt du eben auf diese Karte. Und das hat dann ja meistens auch zur Folge, dass du als Familie weißt, das wird nicht immer vielleicht an einem Ort stattfinden. Das war dann so, dass meine Frau das total unterstützt hat, die gesamte Familie sehr unterstützt hat. Insofern kommt es dann immer auf die Situation an. Es muss natürlich ein gewisser Reiz beim nächsten Job da sein, aber das Wissen, dass du dann die Familie nicht jeden Tag um dich hast, die war dann schon sehr präsent. In den letzten Stationen hatte ich ausnahmslos immer das Glück, dass trotzdem die Entfernung zur Familie irgendwo noch überschaubar war. Es waren nie mehr als gut 2 Stunden Fahrzeit. Insofern ist Essen da schon fast Luxus. Aber darauf musst du dich natürlich einstellen.
Gab es denn auch mal irgendwie Angebote oder Gedankengänge, irgendwie ins Ausland zu gehen und das ist dann vielleicht an der Familie gescheitert?
Nee, den Gedankengang gab es tatsächlich nie. Also Ausland war so etwas, möglicherweise auch aufgrund des Reizes, den ich irgendwo in Deutschland sportlich gesehen habe, haben wir das nie tatsächlich ernsthaft in Erwägung gezogen. Das, was meine Frau und ich tatsächlich sehr, sehr intensiv diskutiert haben, ist die Frage, so als ich mal in der zweiten Liga war, würden wir dasselbe auch in England tun wollen, aber haben dann irgendwo doch gemerkt, dass eine Familie dann in ein anderes Land zu verpflanzen, natürlich neben vielen Vorteilen, aber auch Nachteile hat. Und das war dann auch irgendwie nie so akut, dass wir es ernsthafter diskutiert hätten. Aber eigentlich war immer sehr klar, dass wir so den Standort Köln behalten und dementsprechend dann auch die Jobs in einer idealen Welt eher in einer gewissen Nähe sind.
Und wenn wir in der Gefühlswelt bleiben, dann ist es ja als Trainer auch nicht immer einfach, vor allem in der Zeit, in der man dann vielleicht irgendwo gefeuert, entlassen wird und man arbeitslos ist. Wie ist es dann? Steckst du das dann vollkommen locker weg und sagst dir, ach, jetzt kann ich die Beine ein bisschen hochlegen oder ist das schon auch hart und schwer?
Ja, hart ist es in jedem Fall immer, weil ich finde, neben möglicher Ungerechtigkeit und vielleicht auch der Tatsache, dass man es auch anders sehen könnte, ist es natürlich zuallererst immer mal eine Niederlage. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man dann sehr, sehr ehrlich mit sich umgeht, man auch für sich selbst ganz gut erörtern kann, so wie viel Prozent man selbst zu der Situation beigetragen hat und wie viel persönliche Ungerechtigkeit dann überhaupt noch angebracht ist. Ich denke, das gehört dann einfach zu einem Prozess, besser zu werden, auch dazu. wenn du dir permanent in die eigene Tasche lügst, wenn du dein Umfeld nur mit Menschen gestaltest, die dann eben auch nicht in der Lage sind, dir mal ein paar harte Worte mitzugeben, dann, glaube ich, bleibst du auch einfach stehen. Das gehört natürlich zu einem Trainerprozess auch dazu. Im Idealfall wird man permanent besser, so ähnlich wie auch als Spieler. Und dann lernt man natürlich am ehesten vielleicht auch aus negativen Erfahrungen. Und darüber hinaus gibt es natürlich einfach auch mal Grundkonstellationen, bei denen man möglicherweise einen guten Job macht und trotzdem merkt, hier bist du nicht richtig. Und auch das gehört einfach zu einem Verarbeitungsprozess dazu. Insofern muss man das mit Sicherheit lernen, aber am Ende sollte in einem guten Umfeld, was ich mit Sicherheit im hohen Maße habe, dazugehören, dass man auf der einen Seite aufgefangen wird und dass man auf der anderen Seite natürlich auch kritisch mit seiner persönlichen Situation umgeht. Und ich glaube, diese ideale Konstellation, die habe ich, aber ich würde natürlich lügen, wenn ich behaupten würde, das geht spurlos an einem vorbei, ganz sicher nicht.
Jetzt ist die ideale Situation gerade da mit einem Job bei Rot-Weiß Essen, da ist mir auch schon das ein oder andere Mal die Familie aufgefallen, die dann bei den Spielen mit dabei war. Wie wichtig ist dir das, dass sie, sind die bei jedem Spiel oder nur bei ausgewählten Spielen? Und
idealerweise ja. Es hat sich einfach ergeben. Mein Vater ist jetzt 86, aber eben noch brutalst fit. Bemüht sich eben, egal wo wir spielen, nahezu jedes Spiel auch zu verfolgen. Dasselbe gilt für meine Frau. Insofern haben die dann so ein Tandem gebildet und haben wirklich bei jeder Station auch unheimlich viele Auswärtsspiele besucht. Das hilft natürlich insofern in ganz, ganz hohem Maße, als dass du tatsächlich auch eine Reflexion von Menschen bekommst, die dir nur Gutes wollen, ne? Das ist die eigene Familie, das sind diejenigen, die dich supporten, die auf der anderen Seite aber natürlich auch gnadenlos ehrlich sein können. Das hilft unheimlich bei der Aufarbeitung, das hilft natürlich auch, um ein sehr, sehr klares und offenes Feedback zu bekommen, vielleicht auch mal Schwingungen mitzunehmen aus Stadien, die du selbst als Trainer so vielleicht gar nicht spürst. Das ist unheimlich positiv und hilft mir sehr, gibt mir natürlich unheimlich viel Rückhalt. Darüber hinaus ist mein Sohn mittlerweile auf einem Trainerniveau angekommen, bei dem ich wirklich auf kompletter Augenhöhe mit ihm diskutieren kann. Und er verfolgt natürlich meine Spiele genauso wie ich seine. Und wir können uns da, glaube ich, auch auf sehr ehrliche Art und Weise gegenseitig unterstützen. Und da ist in dem Fall Familie schon auch ein wichtiger Faktor für mich, ja.
Und wie ist dann der direkte Kontakt nach Niederlagen? Erstmal Abstand zur Frau oder muss sie dann auch was aushalten? Oder andersrum, bringt die dich dann wieder ein bisschen runter?
Nö, also meine Frau wird natürlich behaupten, dass da einiges auszuhalten ist. Und klar ist das zu Hause schon auch Thema, ne? Also meine Frau sagt, nach Niederlagen ist es ein bisschen schwieriger und nach Siegen manchmal fast ein bisschen zu euphorisch. Keine Frage, du nimmst natürlich auch die Schwingungen des Berufs. Am Ende werde ich dafür bezahlt, Spiele im Idealfall möglichst häufig zu gewinnen. Die nimmst du natürlich mit. Und glaube ich, ist das ein sehr emotionaler Sport, der sich im Erfolg und im Misserfolg natürlich auch immer sehr, sehr stark fokussiert auf den Coach. Das ist eben so. Da gibt's mal so tolle Phasen, da gibt's aber auch sehr, sehr schwierige. Und natürlich geht dann eine solche Situation in beide Richtungen nicht spurlos an der Familie vorbei. Aber ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr ehrlichen Austausch. Und vor allen Dingen ist das Tolle, dass die Familie schon, glaube ich, auch ein gutes Gefühl für jeweilige Situationen hat, im ganz speziellen Maße eben auch meine Frau, weil sie es einfach ein Stück weit auch gelernt hat. Sie kennt mich als Mensch und kann aber auch Fußballsituationen ganz gut einschätzen. Und in der Kombination, finde ich, haben wir da höchst selten Stress. Und schon gar nicht geht sie mir in irgendeiner Form auf die Nerven. Ganz im Gegenteil, sie ist eigentlich die Person, die mich dann auch wieder in die richtige emotionale Verfassung bringt. Und gerade so in schwierigen Phasen ist sie auch diejenige, die sagt, pass mal auf, so, jetzt hast du aber auch lang genug getrauert, so, jetzt geht's darum, dass du morgen vor einer Gruppe stehen musst und du musst das Zeichen dafür geben, in welche Richtung es geht. Und solche Worte, die gehören dann auch mal dazu. Und da weiß ich, dass sie mit Sicherheit ein sehr, sehr starker Anker ist, die dann schon auch mal eine klare Richtung vorgeben kann.
Jetzt hast du es eben schon mal selber angesprochen. Du hast auch schon mal eine Basketballmannschaft trainiert und ich glaube, da hat deine Frau, wenn ich es richtig gelesen hatte, auch eine Rolle gespielt, oder?
Nicht ja, sie war am Ende der einzige ausschlaggebende Grund, dass meine Frau damals zu mir nach Koblenz gezogen ist. Hat sie sehr, sehr frühzeitig in Koblenz mit dem Basketballspiel angefangen und hatte da auch wirklich Talent und eine gewisse Qualität. Und damals hat eine Viertligamannschaft eben ihren Trainer verloren. Ich war so wie sie bei all meinen Spielen eben auch bei jedem Spiel zugegen. Und als wir damals in die Halle kamen, hat der Trainer sehr, sehr überraschend da die Flint ins Korn geworfen, hatte keine Lust mehr, diese Truppe zu trainieren. Und weil ich der Einzige war, der irgendwie nicht mit dem Spiel selbst beschäftigt war, aber zu den Mädels irgendwo zuzurechnen war, hat man gesagt, so, du setzt dich jetzt auf die Bank, schau mal, dass du das Spiel irgendwo so ein bisschen gecoacht kriegst. Und die Mannschaft hätte sich ohne Trainer aufgelöst, was ich auch als sehr, sehr schade empfunden hätte. Und so hat man mich gefragt, so, könntest du dir das vorstellen? Ich war selbst noch aktiver Spieler in Koblenz, war damals so Mitte 20 und natürlich parallel dazu noch normal gearbeitet. Aber ich habe mich dann breitschlagen lassen und habe ein dickes Basketballbuch mit in Urlaub nach Amerika genommen. Ne? Da bist du gewisse Zeit im Flugzeug, habe irgendwo versucht, so diesen Sport zu inhalieren, so ein bisschen zu verbinden mit den Teamgedanken, die du so aus dem Fußball heraus kennst. Und ja, so bin ich tatsächlich dann 3 Jahre Basketballtrainer gewesen, so meiner Frau und einer Damenmannschaft. Und das waren wirklich meine ersten Schritte als Trainer.
Das ist ja fast 1:1 die Geschichte von Ted Lasso. Hast du schon mal davon gehört?
Der ich habe die Serie inhaliert, ja.
Ja, sehr gut. Die fand ich auch super. Der sich da ins Flugzeug setzt und das, glaube ich, Fußballbuch studiert, weil er eigentlich aus dem Football kommt. Ne?
Genau.
Sehr zu empfehlen, glaube ich.
Ja, es ist, glaube ich, etwas, was sehr pointiert, aber einige Dinge wirklich auf den Punkt bringt. Und ja, so ganz weit weg war mein Erstengagement beim Basketball mit Sicherheit nicht. Und klar kannst du bis zum Ende, wenn du den Sport nie selbst gespielt hast, in vielen Detailfragen nicht mitdiskutieren. Aber im Trainerleben geht's ja oftmals gar nicht so sehr darum, die Dinge mindestens so gut zu können, wie die, die es selbst spielen, sondern es sind ja auch viele gruppendynamische Prozesse. Mhm. Und da war das eine sehr, sehr gute Schule, quasi auf diesem Niveau einzusteigen und auf der anderen Seite natürlich jemanden an deiner Seite zu haben, auf den du dich zu 100% verlassen kannst. Das war schon sehr, sehr toll.
Und dann ging es dann doch irgendwann zum Fußball. Angefangen hat es auch in Koblenz als Co-Trainer, unter anderem von Uwe Rapolda, aber auch von Milan Sasic. Mhm. Unter dem hast du ja, glaube ich, auch schon gespielt. Mhm. Waren das die wichtigsten Wegbegleiter am Anfang im Fußball?
Ja, definitiv alle 3 Cheftrainer. Ne? Ich habe ja auch noch 1,5 Jahre mit Patrick Sander zusammenarbeiten dürfen. Und ich glaube, die Unterschiedlichkeit dieser 3 Trainertypen hätte kaum größer sein können. Und natürlich habe ich da unfassbar viel mitgenommen und auch sehr, sehr viel für mich selbst dokumentiert. Ich war schon 3 Jahre Cheftrainer. Ich habe damals die U19 von TuS Koblenz übernommen, also schon auch einen Einstieg auf relativ hohem Niveau als Trainer und habe aber parallel damals zu meiner Cheftrainertätigkeit bei der U19 mich von Milan Sasic breitschlagen lassen, doch noch ein Jahr selbst zu spielen. Das war nicht geplant. Ich hatte eigentlich die Karriere für beendet erklärt. Damals ging es TuS Koblenz sehr, sehr schlecht. Der Verein hat so eine Insolvenz abgearbeitet und ja, Milan war davon überzeugt, dass ich irgendwo in den ersten Spielen helfen könnte. Und daraus ist eine ganze Saison geworden mit dem finalen Aufstieg. Es war also schon ein Jahr, was sehr, sehr heftig war. Ich habe normal 8,5 Stunden am Tag gearbeitet. Ich habe bei der ersten Mannschaft gespielt und habe eine U19 trainiert. Also das war schon so Hardcore-Programm, aber in beiden Fällen sehr, sehr erfolgreich. Und ja, so bin ich im Grunde ins Trainergeschäft eingestiegen und habe von diesen 3 Cheftrainern natürlich unheimlich viel mitnehmen können.
Fällt dir irgendwas was konkret ein, was vielleicht auch am Anfang ein großer Fehler war, den du mal gemacht hast oder den du nicht gemacht hast, eben weil du es bei den 3 Cheftrainern irgendwo dir was extrem Wichtiges?
Na, ich glaube, dass wenn man selbst sehr, sehr lange Fußball gespielt hat und so das Gefühl hat, ich kann aber auch ganz gut vor einer Gruppe stehen und sie anleiten, dass man trotzdem unterschätzt, wie viel Erfahrung man als Fußballtrainer tatsächlich benötigt. Ne? Das beginnt dabei, dass du in einem Spiel natürlich unheimlich emotional bist, dass ich mich am Anfang total häufig dabei ertappt habe, dass ich vor lauter Emotionalität das Spiel nicht gut lese, dass es mir unheimlich schwer gefallen ist. Damals war es noch nicht so, dass jedes Spiel aufgezeichnet wird und du es dir danach auf Video anschauen kannst, dass du tatsächlich auch das Gefühl hattest, an dir sind so Spielphasen ziemlich vorbeigegangen. Du warst unsicher, wie kannst du die im Nachgang tatsächlich auch coachen und ja tatsächlich auch den Spielern eine gute Kritik mitgeben, weil viele Fragmente des Spiels dir einfach gefehlt haben. So ein Spiel dann komplex zu beobachten, raus aus der Emotionalität. Ich finde, das gelingt dir so lange gut, wie du nicht selbst emotional am Spiel beteiligt bist. Und diesen Lernprozess auch tatsächlich aktiv zu erleben, das ist sehr, sehr wichtig. Aus meiner Sicht war es herausragend, dass ich dann aber auch 3 total unterschiedliche Trainertypen kennenlernen durfte. Ganz unterschiedliche Herangehensweisen an diesen Sport. Auch da versuchst du natürlich für dich selbst, dir das Beste herauszunehmen, von dem du glaubst, das kannst du übernehmen. Aber ich glaube, es ist auch ein guter Prozess, um für dich selbst herauszufinden, was würde dir nicht so sehr liegen. Und deswegen bin ich schon davon überzeugt, dass diese Kombination, selbst schon so die ersten Schritte als Trainer gegangen zu sein und dann erstmal von Erfahrenen lernen zu können, für mich schon sehr, sehr prägend war.
Und dann kommt in der Vita, wenn wir weitergehen, irgendwann der Trainerlehrgang, der Trainerschein, den man ja machen muss. Mhm. Da habe ich auch mal es versucht rauszukriegen, dass du die Trainerbank gedrückt hast, die Schulbank gedrückt hast mit Namen wie Roger Schmidt, Markus Gisdol und Frank Schmidt. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man dann diesen Trainerschein macht? Sitzt man da auch in der letzten Reihe und macht auch mal Blödsinn? Oder wie läuft so ein Trainerlehrgang ab mit eben solchen Fußballtrainern?
Auch das hat dazu gehört. Es war tatsächlich so, dass, glaube ich, dieser Lehrgang 2011, dieser Fußballlehrerlehrgang, wahrscheinlich so in die Geschichte eingegangen ist als derjenige, der zu Beginn unbekanntesten Menschen im Fußball. Es waren unheimlich viele, die keine so große persönliche Karriere vorzuweisen hatten. Aber innerhalb von 2 bis 3 Jahren ist von denen eigentlich jeder Bundesliga-Trainer geworden. Also es waren jetzt so einige, die du genannt hast, aber da waren viele, viele andere noch dabei. Und Markus Weinzierl hat den Lehrgang abgeschlossen und war Trainer in Regensburg in der 3. Liga. Ein Jahr später war er Bundesliga-Trainer in Augsburg, hat er dann auch eine FC Schalke trainiert. Also wirklich große Vereine. Thomas Schneider, das war so der bekannteste Fußballer, ist ganz, ganz schnell Cheftrainer beim VfB geworden, war Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Roger Schmidt hast du gerade angesprochen, Frank Schmidt hast du gerade angesprochen, der ist damals gerade von der 4. in die 3. Liga mit Heidenheim aufgestiegen, also da konnte noch keiner vorausahnen, welch imposanten Weg er mit Heidenheim geht, und tatsächlich ist es auch dort so, dass das natürlich nicht nur ein von Ernsthaftigkeit geprägter Kurs war, sondern dass wir auch unheimlich viel Blödsinn gemacht haben. Du wächst so als Gruppe eben zusammen, ist ja etwas anders als heute. Damals hast du eben noch wirklich permanente Präsenzzeit von Montags bis Mittwochs gehabt. Insofern wächst du als Gruppe zusammen. Es gab so ein paar Aufenthalte, wo du gemeinsam ins Ausland gefahren bist, und da hast du dich auch sehr persönlich kennen und schätzen gelernt. Bisschen unterschätzt, beispielsweise auch die Damenriege, die damals dabei war. Friederike Kromp hat damals den Fußballlehrerlehrgang mit uns gemacht, ist mittlerweile eine geschätzte Expertin im ZDF oder ARD. Also auch jemand, der wirklich einen tollen Weg gemacht hat. Insofern ist es natürlich super spannend, mit denen allen auf der Schulbank gewesen zu sein und dann zu sehen, welch fantastischen Weg da viele eingeschlagen haben.
Ja, dann lass uns kurz bei Frank Schmidt bleiben, weil ich glaube, den hast du zuletzt auch mal als dein Idol bezeichnet. Weiß nicht, ob das so korrekt ist. Was macht ihn für dich so beeindruckend? Ich meine, der ist seit, ich habe es mir ja auch aufgeschrieben, fast 20 Jahre jetzt Cheftrainer in Heidenheim. Ja. Das ist ja echt eine Menge.
Ja, damals im Lehrgang wurden wir immer so ein bisschen verglichen, so was die Art des Auftreten angeht. Und Frank und mich verbindet, Freundschaft ist immer ein großes Wort, wenn man sich fast nie sieht, aber verbindet natürlich eine lange Strecke. Und wir haben uns regelmäßig ausgetauscht. Insofern würde ich deswegen Vorbild sagen, weil ich ja auch so ein Stück weit auf diesem Weg war. Ich habe in Koblenz ja knappe 15 Jahre ununterbrochen in einem Club verbracht, mit einer ganz kurzen Unterbrechung. Ähnlich wie er in Heidenheim als Trainer, war über 7 Jahre bei Fortuna Köln. Insofern war auch der Gedanke natürlich da, vielleicht wird das eine wahnsinnig lange Story. Ich habe das nicht darauf ausgelegt, irgendwann die Fortuna zu verlassen. Und deswegen kann ich natürlich auch sehr, sehr gut nachempfinden, so wie stolz Frank auf diesen Weg zurückblicken kann, den er mit Heidenheim gegangen ist, weil er ist eine von 2 prägenden Figuren in diesem Verein. Und ich finde, er hat den Club in einer fantastischen Art und Weise weiterentwickelt. Er ist mittlerweile das absolute Gesicht. Ich finde, er ist auch ein extremer Typ, der auch wirklich Werte vorlebt. Und das zeichnet den Weg der Heidenheimer einfach aus. Und da können sich, glaube ich, ganz, ganz viele dran orientieren. Ich tue es definitiv, weil ich auf der einen Seite seine Kontinuität in dem Club sehe, aber trotzdem finde, dass er sich trotzdem permanent auch neu erfindet. Und ich glaube, das ist dann ganz, ganz wichtig als Coach, wenn du lange in einem Verein wirkst, dass man nicht denken soll, so man ist vom ersten bis zum letzten Tag gleich, sondern das bedeutet eben auch, sich permanent zu überprüfen und permanent voranzukommen. Das, finde ich, bedingen nicht nur Vereinswechsel, sondern das kann man auch über eine lange Strecke in einem Club.
Hast du sein Buch gelesen auch?
Ja, selbstverständlich. Habe ich mit Widmungen von ihm bekommen, als wir auf der Bundesliga-Trainertagung waren. Da kam das gerade raus und natürlich habe ich es gelesen. Ja.
Waren da auch mal Gedanken bei dir, vielleicht ein Buch zu schreiben?
Nee, das tatsächlich nicht. Also ich habe Frank in hohem Maße bewundert, weil er mir gesagt hat, dass die eigentliche Idee so in der Corona-Zeit entstanden ist. Und ich fand es eben bewundernswert, so wie detailgenau so seine Gedanken in Bezug auf Dinge waren, die ja schon sehr, sehr lange zurückgelegen haben. Also dann, ich sag mal, so eine Kontinuität im Kopf zu bewahren und die Dinge dann auch tatsächlich zu Papier zu bringen. Ich finde, das ist ja schon sehr bewundernswert, weil wenn ich jetzt so dieselbe Idee hätte, ich glaube, da würden mir viele Fragmente aus meinem persönlichen Leben einfach fehlen, die, jetzt mal unabhängig davon, ob es überhaupt interessant genug wäre, aber die dann auch so ein Buch tatsächlich lesenswert machen.
Mhm. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen über Neuerfinden gesprochen und viele sagen ja auch, glaube ich, Konstanz ist so ein bisschen mit das Schwierigste im Fußball zu erreichen. Du hast es selber schon mal geschafft mit 7 Jahren bei Fortuna Köln. Ist so ein bisschen die Kabine das Schwierigste daran, dass du es schaffen musst, eine Truppe aus, sagen wir mal, 25 bis 30 Mann sogar plus Staff, also Mitarbeiter, zu moderieren? Und dann hast du dabei, weiß ich nicht, bist vielleicht so ein bisschen auch Psychologe, weil du hast den 19-Jährigen, der vielleicht aus seinem Umfeld rausgegangen ist oder sich dann gerade von seiner Freundin trennt, vielleicht spielt sowas Persönliches ja auch mit da rein, oder der 29-Jährige, der frisch Vater geworden ist und jetzt nicht schlafen kann. Das ist ja auch, glaube ich, alles ein Aspekt, der dich mitbetrifft, oder?
Definitiv, aber ich glaube, dass das nicht so sehr so eine Frage dann von Kontinuität ist. Also wenn ich die Frage richtig verstehe,
ja, gut, zielt es ein bisschen darauf an, ne?
Bist du in der Lage, dann auch auf Strecke eine Kabine hinter dir zu haben? Und ist das dann eher kompliziert, wenn man lange da ist? Finde ich überhaupt nicht. Also das kann ich schon mal definitiv sagen. Es macht aus meiner Sicht, wenn du als Typ Verlässlichkeit ausstrahlst, ich glaube, dann ist es eher super leicht, so eine Kabine zu verstehen, weil die Spieler auf sich dich einschätzen können und auch eine gewisse Form von Vertrauen entsteht. Ich glaube, ein Risiko ist, du darfst trotzdem als Trainer nie berechenbar werden, weil am Ende geht es um Leistungssport und da musst du die letzten Prozent immer auch rauskitzeln können. Deswegen finde ich es ja gerade so bewundernswert bei einem Christian Streich oder bei einem Frank Schmidt, dass die auf der einen Seite sehr, sehr lang in einem Club sind. Ich glaube, so Themen wie Vertrauen, Verlässlichkeit, auch so die totale Überzeugung, dass jemand das zu 100% macht, die sind dann automatisch da. Und auf der anderen Seite darf es ja nicht irgendwo so Gewohnheitsaspekte geben. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man irgendwo lange ist, dass man trotzdem immer ein Stück weit uneinschätzbar bleibt, aber die Verlässlichkeit trotzdem vielleicht das höchste Gut ist.
Ja, mir kam bei dieser Frage so ein bisschen Pep Guardiola in den Kopf, der mal gesagt hat, nach 3 Jahren ist eigentlich vorbei beim Verein. Er hat gesagt, so die ideale Zeit sind, glaube ich, 2 Jahre und dann müsste man den Verein wechseln. Jetzt ist er selber sehr lange irgendwie bei Manchester City. Allerdings wird da jetzt, glaube ich, auch gefühlt der Kader auf links gedreht, nachdem es jetzt mal nicht so lief. Deswegen so ein bisschen der Hintergrund der Frage, dass ich Guardiola so interpretiert habe, du kannst nur länger beim Verein bleiben, wenn du dann irgendwann auch den Kader zur Hälfte austauschst und da ganz neue Dynamiken entwickelst, auch im Zusammenspiel mit dem Trainer. Aber das hast du ja gerade widerlegt.
Nicht unbedingt, weil Pep Guardiola natürlich nach dem Allerhöchsten strebt. Und ich definitiv sagen kann, also wenn es jetzt hier in dem Podcast ein bisschen menschelt, ich glaube, dann tut das auch ganz gut. Selbstverständlich ist es so, dass wenn du gemeinsame Erlebnisse mit Menschen gefeiert hast. Und das ist ja das Tolle im Sport. Am Ende sind es eben Menschen, die sich untereinander beeinflussen. Es ist noch keine KI, die irgendwo ein Team trainiert. Und das ist ja nicht emotionslos. Und wenn du dann als Trainer natürlich auch reflektierst, dass der Erfolg ja nur möglich ist mit Spielern, die dir folgen, die auch tatsächlich leben, was du selbst vorgibst, dann entsteht natürlich auch ein wechselseitiges Vertrauen. Es entsteht Anerkennung. Und in einer solchen Situation musst du als Trainer natürlich trotzdem unheimlich aufpassen, dass so die Emotionen, das Gefühl, quasi so eine gewisse Dankbarkeit und Treue zu einem Spieler zu empfinden, dass die nicht siegt über die tatsächliche Leistungsfähigkeit. Und eins ist klar, ein Spieler ist nicht unendlich lange leistungsfähig. Zum einen wird mit zunehmendem Alter mit Sicherheit die Leistungsfähigkeit abnehmen. Zum anderen neigen vielleicht auch Spieler so ein Stück weit dazu, wenn sie sich ihrer Position sicher sind, wenn sie glauben, ich habe so eine gewisse Anerkennung mir beim Trainer erarbeitet, mein Standing ist ein sehr, sehr hohes, dass sie sich vielleicht dann auch mehr Auszeiten leisten nach dem Motto, ich muss es ja nicht mehr jeden Tag beweisen und das Vertrauen des Trainers zu mir ist ja wahnsinnig groß. Und ich glaube, das hat Guardiola gemeint, dass wenn du so die höchsten Titel mit einem Spieler erreicht hast, dass automatisch vielleicht eine gewisse ja, so eine gewisse Konstellation eintritt, bei der der Spieler sagt, ich musste mich ja jeden Tag an mein absolutes Maximum, weil das Vertrauen zwischen mir und dem Trainer, die Basis, ist sehr, sehr groß. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das meint, dass du Spieler ans Maximum nur dann bringst, wenn neben der Anerkennung und dem Respekt auch so eine gewisse Angst da ist, doch ersetzbar zu sein.
Mhm. Spielt auch so ein bisschen mit rein, was ich mir auch für später eigentlich aufgeschrieben hatte. Ich bin ja selber auch Fußballfan und jeder Fan hat mal diesen Moment, dass man sich denkt, ach, jetzt spielt der schon wieder. Der Trainer stellt wochenlang diesen einen Spieler auf, das muss doch irgendwie sein Lieblingsspieler sein, obwohl ich das als Fan eigentlich vollkommen anders sehe. Oder auf der anderen Seite irgendwie, was wechselt der denn nie aus? Oder der wechselt immer erst irgendwie zur 80. Minute oder sowas. Das ist das, was ich am Trainerjob eben so interessant finde, dass du ja einfach, glaube ich, extrem viele Details beachten musst oder im Kopf hast. Da ist bei Aufstellungen, bei Auswechslungen. Du beziehst vielleicht auch das Stadion mit ein, in dem man spielt, die einem Fan ja gar nicht so bewusst sind. Vielleicht kannst du da auch mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie viele Sachen du einfach im Kopf haben musst als Trainer.
Ja, schon in hohem Maße, ne? Also der erste Punkt ist logischerweise eine im Idealfall absolute Überzeugung davon, dass du die richtigen Leute ausgewählt hast. Und dass du dann eben auch eine Überzeugung als Trainer ausstrahlen musst, auch mal durch schwierige Phasen mit einem Spieler zu gehen. Ich finde, das ist am Ende die allergrößte Herausforderung im Trainerjob. So auf der einen Seite das theoretische Leistungsvermögen eines Spielers und das Vertrauen, was du einem Spieler entgegenbringst, trotzdem eben immer auf die Realität zu überprüfen. Und natürlich versuchst du als Trainer deine Überzeugungen auch permanent zu leben und es wäre trotzdem eine Riesenlüge zu glauben, dass du bei jeder Einschätzung auch zu 100% richtig liegst. Es ist im Verlauf einer Saison immer so, dass Spieler auf der einen Seite viel, viel besser performen und in deiner Wertigkeit dann logischerweise auch extrem steigen, die du vorher eher auf einem etwas niedrigeren Niveau gesehen hast und umgekehrt, du Spieler sehr, sehr hoch eingeschätzt hast, egal ob wir über fußballerische Qualitäten oder persönliche Qualitäten reden und in der Praxis dann doch merkst, aus irgendeinem Grund kann dieser Spieler meine Vorstellung nicht so umsetzen, wie ich mir das ursprünglich ausgemalt habe. Und das sind dann diese dynamischen Prozesse, bei denen du als Coach auf der einen Seite, glaube ich, ausstrahlen musst, dass du Menschen sehr vertraust, dass du ihren Qualitäten vertraust, dass du dich ganz bewusst für sie entschieden hast und dazu gehört, dann auch mal eine schwierige Phase durchzustehen. Wenn du davon überzeugt bist, wenn wir die gemeinsam schaffen, dann wird das gut sein für die Mannschaft. Das muss ja immer im Vordergrund stehen. Das muss gut sein für Rot-Weiß Essen, jetzt in dem Fall. Und auf der anderen Seite musst du die Augen natürlich immer offen halten, um Dinge fair zu bewerten. Und dazu gehört aus meiner Sicht dann auch ein gutes und kritisches Umfeld, ne? Dazu gehört einfach die Stimme des Co-Trainers. Dazu gehört aus meiner Sicht auch, ein Umfeld wahrzunehmen, sich Dinge anzuhören und dann sich kritisch mit Aussagen auseinanderzusetzen. Denn ganz sicher bin ich niemand, der glaubt, er hat da die Weisheit in allen Entscheidungsprozessen mit Löffeln gefressen. Ich glaube, da gehört eine Kritikfähigkeit auch tatsächlich dazu, um seine Meinung auch immer wieder zu überprüfen.
Bleiben wir beim Trainerjob. Du hast gerade gesagt, Meinungen des Co-Trainers zum Beispiel. Aber wahrscheinlich wirst du dich auch mit Spielern unterhalten. Du hast Trainingseindrücke. Wie sieht so ein ganz normaler Tag des Trainers Uwe Koschinat aus? Morgens aufstehen, Training und nach Hause fahren ist es ja nicht.
Nein, dann wäre es ja auch langweilig. Und ehrlicherweise, glaube ich, ist die Vorstellung eines Außenstehenden über den Trainerjob ist, glaube ich, völlig anders wie die gelebte Wirklichkeit. Am Ende würde ich sagen, der eigentliche Fußball, so der macht vielleicht ein Viertel des tatsächlichen Jobs aus. Und alles andere ist Arbeit mit Menschen und im Trainer, im Cheftrainerbereich eigentlich eine permanente Abfolge von Entscheidungen. Von primitivsten Entscheidungen wie so, wann starten wir mit dem Training, wann müssen die Jungs in der Kabine sein, so wie stelle ich mir eine Abfolge bis zum Training vor, was sollen die Jungs danach machen, bis hin logischerweise zu Inhalten und Gesprächen. Und am Ende musst du als Coach eben wissen, dass so deine erste Idee, wenn du mal damit spielst, will ich Trainer werden oder nicht, ja vielleicht die ist, So, was wäre das ideale Spielsystem? Wie stelle ich mir Fußball vor? Wie würde ich Fußball trainieren lassen? Und in Wahrheit ist es aber die Arbeit mit Menschen. Das bedeutet am Ende Menschen führen. Und das macht einen viel größeren Teil des Jobs aus. Und dafür musst du natürlich auch ein Stück weit gemacht sein, weil eins muss ich einfach wissen. Ich entscheide natürlich über unfassbar viele persönliche Schicksale. Mhm. Ne, all die Jungs sind Profifußballer. Die malen sich alle eine große Zukunft auf. Da hängen dann teilweise natürlich auch Familien dran. Und das alles darf man nicht vergessen. Dann am Ende entscheide ich über den Werdegang von Karrieren durch so die Frage, lasse ich einen spielen oder nicht? Wähle ich ihn aus für den Kader oder nicht? Und ich glaube, so das muss man einfach auch können als Trainer. Und es ist völlig falsch zu glauben, Fußballtrainer sein bedeutet nur Fußballer. Zu trainieren, sondern am Ende trainierst du Menschen.
Jetzt hat das bisher in der Rückrunde, wenn wir jetzt auf Rot-Weiß Essen zu sprechen kommen, ja sehr gut funktioniert. Nach dem Pokalsieg in Duisburg bist du von der Mannschaft auch mal in die Luft geworfen worden. Ich habe mir sagen lassen, das ist schon länger nicht mehr passiert in Essen. Die Uwe-Rufe haben wir ganz am Anfang gehört, die sind ja fast schon sehr schnell hier irgendwie zum Kult geworden. Aber nicht nur der Vorname kommt gut an, sondern wir können auch noch mal reinhören.
Man hat in der Rückrunde gemerkt, der hat uns ziemlich den Arsch gerettet. Der hat, bringt eine Mentalität mit, die man, glaube ich, in Essen, die in Essen sehr, sehr für Begeisterung auch in der Rückrunde gesorgt hat, weil er wirklich eine Ruhrpott-Mentalität mit sich bringt und dann sozusagen noch mal das Feuer entfacht hat. Ich glaube, das passt sehr gut nach Essen. Und auf der anderen Seite auch dieses Bodenständige. Ich habe ihn selber auch mal getroffen. Persönlich ein super, super, super lieber Mensch, der auch sehr mit den Fans agiert. Ich glaube, der auch eine gute Beziehung zu den Fans pflegt.
Sehr gut, sehr gut. Der hat die Mentalität wie wir praktisch. Kämpfen, kämpfen, kämpfen.
Sehr viel Temperament auf jeden Fall, ne? Passt zum Verein.
Freut dich das, was die Fans über dich sagen, was du da gerade gehört hast?
Ja, sehr. Also ich glaube, wenn du am Ende etwas ausstrahlen möchtest, wenn du auch für Inhalte stehen möchtest und das dann spürbar so rüberkommt, dann ist das schon deutlich schöner, als wenn du jetzt eingespielt hättest, das ist ein schönes Arschloch, klar.
aber woher kommt das? Also in Köln gab es den Gesang, hier schreit nur einer, Uwe und sonst keiner. Das ist, glaube ich, auch mit der Mentalität und Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen gemeint. Aber da kam das Stichwort Ruhrpott-Mentalität. Für dich als Koblenzer fast schon irgendwie Köln statt Ruhrpott. Wieso kommst du hier so gut an? Was glaubst du?
Am Ende, glaube ich, hat das sehr, sehr viel damit zu tun, wie ich Fußball sehe. Und in einem idealen Szenario ist mein Fußball ein sehr schneller, ein sehr direkter, ein sehr, sehr stark auf Zweikämpfen basierender Fußball. Das ist ja irgendwann so eine Entscheidung, so für welche Ausprägung möchtest du etwas mehr stehen? Und ich finde, es ist ja völlig falsch zu glauben, dass einer, der einer Mannschaft Kampf vermittelt, keinen Bock hat, zu sehen, dass die gut Fußball spielen. Genauso wenig wie ein Pep Guardiola ja nie sagen würde, das Spiel besteht nur aus Fußball und Pässen. Selbstverständlich hat er auch ganz viele körperliche Elemente in seinem Spiel. Und die sind dann genauso wichtig. Trotzdem wirst du ja so ein Stück weit auch einskaliert. So, was soll dann eine Mannschaft am Ende repräsentieren? Was für ein Stil? Und da, glaube ich, passt so meine Grundeinstellung zu Fußball, vielleicht auch die Art, wie ich selbst gerne gespielt habe, die Art, wie ich gerne Fußball gesehen habe, die passt dann sehr, sehr gut zu diesem Verein.
Ich, jetzt wieder aus meiner Fansicht, meiner reinen Fansicht gesprochen, finde, man baut als Fan irgendwie immer eine sehr besondere Beziehung zu so einem Trainer auf und das auch relativ schnell. Oder entweder man wird nicht warm mit dem Trainer, was auch vorkommt, oder man hat sehr schnell eine enge Bindung. Kannst du dir erklären, wieso das so ist oder nimmst du das aus der Trainersicht gar nicht wahr?
Nee, kann ich jetzt tatsächlich sehr schnell erklären. Also zum einen ist es mit Sicherheit so ein Stück weit so meine Geschichte, dass das irgendwie in Vereinen immer sehr, sehr schnell funktioniert hat und dass die Menschen, glaube ich, sehr schnell spüren. Man kann dem alles vorwerfen, aber eben nicht, dass er alles raushaut, um Erfolg mit seiner Mannschaft zu haben. Das ist mal so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass gerade jetzt auf den letzten Stationen, aber ich glaube, es gilt für nahezu alle, außer vielleicht Saarbrücken, ich eben immer in einer Situation übernommen habe, in der sowohl die Mannschaft als auch die Menschen sich danach gesehnt haben, dass jetzt einer vorangeht, weil die Situation eine schwierige war. Mhm. Das war im Regelfall Abstiegskampf, das war ganz, ganz häufig in einer Situation, in der Publikum und Mannschaft sich nahezu komplett entzweit hatten. Und ich glaube, da musst du dann logischerweise etwas mehr sein als nur inhaltlicher Trainer. Da musst du Dinge, die du von deiner Mannschaft sehen möchtest, auch vorleben. Und ich finde, gerade in einem Umfeld wie Essen, in einer schwierigen Phase, in der wir die Leute fast komplett verloren haben, ist ja viel, viel schlimmer, Hohn und Spott über sich ergehen lassen zu müssen als Beschimpfungen. Und an dem Punkt waren wir eigentlich dann schon, als ich hier im Dezember übernommen habe. Man hat vielen Spielern gar nichts mehr zugetraut. Man hat eigentlich denen abgesprochen, Essener zu sein. Und das ist ja so ziemlich das Schlimmste, was man in einem Club erfahren kann, auch als Spieler. Und ich glaube, da war es einfach sehr, sehr wichtig, dass jemand irgendwo sich in den Sturm stellt und auch eine sehr, sehr klare Idee davon hat, wie das anders werden kann. Und ich hatte das große Glück, dass ich sehr schnell Vertrauen in die bei den Verantwortlichen gewonnen habe, dass meine Analyse, glaube ich, gut ankam, dass der Club auch bereit war, in die Veränderung zu gehen. Und ich war mir sehr, sehr sicher, wenn ein paar wenige richtige Gesichter Veränderung einleiten, dann wird der Rest mitgezogen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, nicht die Uwe-Uwe-Rufe, die machen mich so glücklich, sondern ehrlicherweise diese brutale Veränderung der Menschen, wie die mittlerweile unsere Mannschaft sehen. Und das sind ja zum allergrößten Teil immer noch dieselben, die damals beim Aufwärmen gegen den VfL Osnabrück hämisch ausgelacht wurden, wenn sie beim Warmschießen den Ball neben das Tor geschossen haben. Und das sind die, zum Teil dieselben, die heute begeistert gefeiert werden, weil die Menschen doch erkennen, hey, die haben das Herz am rechten Fleck, die geben alles für Rot-Weiß und selbst wenn wir nicht immer die Besten sind. Aber eins ist, glaube ich, mittlerweile zweifelsfrei geklärt. Diese Spieler haben riesige Lust, für diesen Verein zu spielen.
Dann lass uns doch direkt da bleiben und eben über diese grandiose Rückrunde sprechen, die dann kam. Ich hatte das Gefühl, nach dem Trainingslager in der Türkei, da kam es schon, diese so ein bisschen Euphoriestimmung. Aber dann kam das Aachen-Spiel, was direkt mit 2-0 verloren ging, mit einer, ich sag mal, nicht so guten Leistung. Jetzt mal ganz ehrlich, was ging danach in dir vor? Hast du dann gedacht, oh Gott, das wird doch alles sehr viel, weiß ich nicht, schwieriger oder das läuft alles doch nicht in die richtige Richtung?
Also ich habe mir nicht so viel Sand in die Augen gestreut, als dass ich davon ausgegangen bin, dass so die Entwicklung in der Türkei dann 1-1 in den Wettbewerb zu übertragen ist. Genauso wie ich davon überzeugt bin, dass es super wichtig war, noch vor dem Winter die Mannschaft 2 Wochen im Wettbewerb trainieren zu können und einfach einen hautnahen Eindruck von der Truppe zu haben, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Genauso wichtig war am Ende vielleicht das Aachen-Spiel, weil ich dort gemerkt habe, jetzt ist eine Situation entstanden, die mir eigentlich liegt. Jetzt schaut alles auf mich, jeder Einzelne im Kader, selbst wenn er schon zweite Liga gespielt hat, wenn er irgendwo im Profibereich schon sich seinen Namen gemacht hat, aber jetzt ist er auf der Suche nach Sicherheit und Halt. Und das ist eigentlich, glaube ich, so etwas, was ich sehr, sehr gut kann, damit sehr, sehr klaren Aufgaben erstmal ein Spiel vereinfachen, damit einer Truppe eine gewisse Sicherheit zurückgeben, mit dem riesigen Glück, dass wir dann ein Spiel spektakulär hoch gewonnen haben. Es war dann so vielleicht der Turnaround, mit dem Bielefeld-Spiel kam die Bestätigung.
Ich glaube.
Und das war gar nicht so verkehrt.
Wenn du mich lässt, dann kann ich, glaube ich, mal ganz kurz nämlich noch eine Fanfrage da einspielen, die daran anschließt, nämlich vom Volker aus Schönebeck.
Uwe, mal ganz ehrlich, wie hast du das geschafft, ja, die Mannschaft so zu motivieren? Ist sagenhaft. Ich bin begeistert.
Ich meine, wenn du gerade selber sagst, es gab auch den ein oder anderen höhnischen Kommentar, dann stelle ich es mir eben nicht einfach vor, wieder die Mannschaft zu motivieren und zu begeistern, genauso wie der Volker das gerade gefragt hat.
Ja, und das ist aber nicht so sehr Motivation, weil ich nicht so sehr mitgehe, so mit dieser vereinfachten Idee eines Fans zu glauben, so die Leistung eines Spielers basiert immer auf Lust oder vielleicht weniger Lust des Spielers. Also da kann ich sagen, so grundsätzlich hat jeder Profi, weil die wissen ja schon, dass sie in einer kurzen Zeit irgendwo gut sein müssen in ihrem Job, sonst kriegen sie ein Problem und verstecken können sie sich sowieso nicht, sieht ja jeder, was sie tun, dass die viel, viel mehr Lust auf Erfolg haben, denn auf Misserfolg und dass man denen vielleicht so eine gewisse Gleichgültigkeit attestieren kann. Das ist nicht der Fall. Also meistens sind schlechte Leistungen nicht eine Frage von Lust oder weniger Lust, sondern mehr von so der inneren Sicherheit. Und da, glaube ich, war der wichtigste Schritt, dass wir das Spiel in einzelne Abläufe so weit heruntergebrochen haben, dass diese Spieler sich wirklich an Dingen festhalten konnten, die dann so peu à peu auch von kleinen zu großen Erfolgserlebnissen geführt haben. Und ich glaube, das war der entscheidende Faktor. Und darüber hinaus hat sich in kürzester Zeit eben zu Schulz und Aslan, die ja auch spät zum RWE kamen, hat sich mit Jasula einfach natürlich ein Spieler in der Gruppe herauskristallisiert, an dem sich alle anderen festhalten konnten. Zur Wahrheit gehört aber genauso, dass Spieler natürlich in ihrer Leistung unfassbar explodiert sind. So, und das hat dann natürlich in der Kombination aus harter Arbeit, klaren Vorgaben, viel, viel mehr Selbstvertrauen, natürlich auf einmal so ein Impuls, wo ein Amo Aslan mir gestern noch auf dem Trainingsplatz gesagt hat: Trainer, ich bitte dich nur um eins, so Coach vom ersten Testspiel an uns wieder sehr, sehr hart und erfolgreich, weil ich will dir eins sagen, Trainer, dieses halbe Jahr, dieses permanente Gewinnen, es hat sich so gut angefühlt, das dürfen wir gar nicht wegwerfen.
Ich glaube, das würde jeder Rot-Weiß-Essen-Fan so unterschreiben. Machen wir einen Sprung, weil auch im Anbetracht der Zeit, gehen wir zum 1860-Spiel, da wurde der Klassenerhalt dann endgültig klar gemacht. Danach seid ihr in München geblieben. Mhm. Wer ist denn dann bei der Feier, ich bleib mal bei deinem Wortschatz, gerade explodiert?
Kann ich tatsächlich gar nicht sagen, weil ich glaube, zu einer anständigen Führung einer Gruppe gehört auch, dass der Trainer nicht alles sehen und wissen sollte. Und so habe ich es dort auch gehalten.
Aber sonst in der Kabine, ich erinnere mich auch ans Spiel in Dortmund nach dem Sieg. Da lief dann, ich weiß nicht, ob es Karnevalsmusik oder Ballermannmusik war. Ich habe dich danach auch noch angesprochen. Du hast gesagt, ach, du verstehst ja den Text, die Spieler aber nicht. Mhm. Hat sich die Musik verändert? Wer ist der Kabinen-DJ oder würde der Trainer auch gerne mal ein bisschen dazwischen hauen, was die Musik angeht?
Kann oder ich gar nicht
wirst
sagen.
Du, also du selber zum Firebeast dann auf dem.
Nee, kann ich ja sagen, genau das Gegenteil ist ja der Fall. Ich bin ja eher so wahrscheinlich der verhasste Bremser, weil ich tatsächlich verboten habe, dass die Mannschaft, was eigentlich bei allen Teams mittlerweile ja Usus ist, vor dem Spiel Musik hört.
Okay.
Und dann in einer extremen Lautstärke, weil mir immer noch nicht klar sein oder klar ist, wie sich eine Mannschaft dann tatsächlich auf ein Ereignis konzentrieren kann. So jegliche Kommunikation wird erstickt und eigentlich sollen meine Spieler vorm Spiel sich gegenseitig Mut zusprechen, über Aufgaben reden. Darüber hinaus ist der Musikgeschmack ja so unfassbar unterschiedlich, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass du vor einem Spiel tatsächlich auch alle irgendwo mitziehst. Deswegen ist es eher umgekehrt so, dass wir vorm Spiel gar keine Musik mehr hören und ehrlicherweise, es ist jedenfalls so mein Gefühl gewesen. Ich bin natürlich immer direkt dann auf Pressekonferenzen und gar nicht so nah an der Mannschaft dran. Aber glaube ich, die Mannschaft auch gerade in einer ganz, ganz langen Phase des Abstiegskampfes nach den Spielen so eher erleichtert, positiv war, und aber nicht so euphorisch, dass das über Musik in irgendeine Richtung eskaliert ist. Also ich glaube, dafür war die Saison lange Zeit zu hart. Da haben die Jungs schon sehr genau verstanden. Der Sieg ist jetzt geil. Aber irgendwie hat er noch gar nichts zu unserem finalen Ziel beigetragen. Und deswegen lass uns das nicht immer zu euphorisch sehen.
Dann wollen wir noch schnell in die Zukunft blicken. Hast du ja gerade auch schon ein bisschen, wenn diese Folge dann rauskommt, der Tag, dann sind es noch exakt 4 Wochen bis zum ersten Pflichtspiel, zum ersten Ligaspiel. Wir sind ganz am Anfang. Worauf liegt denn jetzt der Fokus dann in der Vorbereitung?
Ich bin ja jetzt erstmal ein sehr, sehr glücklicher Trainer, denn nahezu alle wichtigen Spieler, die in der vergangenen Saison in der Rückrunde permanent gespielt haben, mit Ausnahme von Eichberger in Ansätzen Fufax, sind geblieben. Insofern, glaube ich, haben wir dieses Jahr, anders als mein Vorgänger Dabro, in der letzten Saison erstmal eine sehr, sehr gute Ausgangssituation. Dabro hat ja eine ähnlich fantastische Saison gespielt, aber musste dann einfach akzeptieren, dass die neue Mannschaft natürlich ein komplett verändertes Gesicht hatte. Das ist dieses Jahr mal anders. Ich habe eben die Aussage von Amo Aslan angesprochen, die basiert mit Sicherheit auch auf der Tatsache, dass die Spieler nach dem verdienten Urlaub einfach wieder bekannte Gesichter sehen und sagen, hey cool, mit denen hat es letztes Jahr geil angefühlt auf dem Platz und die sind alle wieder da, super. Dazu, glaube ich, haben wir jetzt schon auch spannende Neuverpflichtungen dazu bekommen. Insofern bin ich erstmal total optimistisch, dass die Gruppe schnell wieder Schwung aufnimmt, dass so Themen wie sich finden, eine Hierarchie ausbilden, in dieser Saison gar kein so großes Thema sind. Deswegen freue ich mich wahnsinnig. Ich freue mich wahnsinnig, die neuen Spieler jetzt im Verlauf der Vorbereitung noch näher kennenzulernen, zu sehen, so welche Prozesse werden so in Gang getreten, ne, wenn es darum geht, zum einen sich einen Stammplatz zu erarbeiten, aber natürlich auch irgendwo in der Gruppe anzukommen. Da möchte ich natürlich meinen Beitrag leisten. Aber ich glaube, dass wir in der Vorarbeit echt eine sehr, sehr spannende Mannschaft zusammengestellt haben.
Dann können wir direkt die Fanfrage vom Way einmal anschließen.
Wie haben Sie eigentlich den Marvin Obus von Köln zurückbekommen?
Ja, wie haben Sie es geschafft? Ist, glaube ich, ja so ein bisschen der Königstransfer, oder? Zumindest ist er, glaube ich, der beliebteste gewesen bei den Fans beim ersten Training, was Fotos und Autogramme anging, weil er natürlich hier schon Eindruck hinterlassen hat, oder?
Genau, das ist es. Ehrlicherweise muss man sagen, und das hat ja Marvin auch herausgestellt, dass so diese absolute Hartnäckigkeit von Markus Stegmann, glaube ich, der entscheidende Faktor war. Denn ist ja schon auch eine Erfolgsgeschichte zwischen diesen beiden. Markus hat Marvin schon damals von Köln nach Essen gelockt über eine Leihe und das hat hervorragend funktioniert. Insofern, glaube ich, war er da sehr, sehr hartnäckig und Marvin konnte sich einfach ein Stück weit auch auf natürlich die Aussagen von Markus verlassen. Ich glaube, Rot-Weiß Essen war immer ein Thema für ihn. Insofern habe ich mich einmal mit dem Spieler getroffen und wir haben uns ausgetauscht. Ich habe eben formuliert, was ich in ihm sehe und warum das ein guter Gedanke sein könnte, aber so richtig emotionalisiert hat ihn, glaube ich, das Essener Umfeld, ne, so daran zu denken, wie sehr er hier gefeiert wurde, dass er da vielleicht seine beste Zeit als Profi hatte, dass er mit Sicherheit jetzt auch ein Stück weit so diese Enttäuschung, dass es beim FC nicht so funktioniert hat, dass trotz des Aufstiegs er vielleicht nicht so diesen ganz großen Beitrag leisten konnte, die muss man als junger Mensch auch erstmal verarbeiten, denn er ist mit richtig viel Rückenwind zum FC zurückgekommen und irgendwie war es aber dann nicht so seine Saison. Aber ich habe jetzt den Eindruck, dass spätestens mit der Begrüßung zum ersten Training also Marvin unfassbar positiv ist und er hat hier richtig was vor in Essen. Und ich glaube, der Dank, der gilt dann aber tatsächlich in viel höherem Maße Markus Stegmann.
Dann sind noch Marek Janssen aus Meppen dazugekommen, Bazzoli aus Münster, Koska, ein junger Spieler aus Polen. Mhm. Auf Instagram hat AnjaDK2022 gefragt, wie zufrieden sind Sie und wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial?
Wirklich sehr, sehr glücklich, weil gerade für das Stadium sind wir sehr, sehr weit. Wir haben jetzt schon eine komplette Mannschaft in der ersten Trainingswoche auf dem Platz. Insofern geht es jetzt darum, das ist ja ein offenes Geheimnis, tatsächlich auf der rechten Verteidigerposition noch einen zweiten Spieler zu verpflichten, weil wir neben Eichberger mit Fufak ja wirklich auch echte Qualität verloren haben. Und wir werden dann zu Michael Koska mit Sicherheit noch jemanden verpflichten. Ich kann mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Marvin diese Position sehr, sehr gut besetzen kann. Er ist ein offensives Profil, aber trotzdem hat er eine große Flexibilität, so in seiner Art, wie er Fußball spielt. Ja, wir schauen uns in der Offensive immer noch nach einem Spieler um, sind aber davon überzeugt, dass da kein so großer Druck deswegen existiert, weil wir wirklich hervorragend sowohl quantitativ als auch qualitativ aufgestellt sind. Insofern geht es wirklich darum, dann das Richtige zu tun. Da haben wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr den ganz großen Druck. Und dann wollen wir noch so ein, zwei spannende junge Profile dazu holen. Und dann sehen wir uns eigentlich hervorragend aufgestellt.
Okay, das heißt, die meisten Leistungsträger sind geblieben, hast du schon angesprochen. Du hast Bock auf die neue Saison, die Spieler haben Bock auf die Saison, die Fans haben Bock. Und jetzt habe ich noch eine Frage, für die wir Journalisten immer auf den Deckel kriegen. Deswegen habe ich ein bisschen getrickst und ich glaube, Fans beim Training, die dürfen genau diese Frage stellen.
Was ist das Saisonziel? Saisonziel vom Uwe Koschinat? Das würde mich mal interessieren.
Ich hoffe, der Aufstieg.
Wir wären nicht bei Rot-Weiß Essen, wenn nicht jemand vom Aufstieg sprechen würde. Ich weiß, nochmal, wir zeichnen am 27. Juni auf und es ist noch viel Arbeit die in der Vorbereitung. Es wird noch viel zu tun sein, aber in welche Richtung soll es denn gehen?
Ich als Trainer, ich möchte einfach zwei Dinge ausstrahlen und für zwei Dinge stehen. Und das ist auf der einen Seite bescheiden zu sein, so die Liga mit allem, was die letzten Jahre gezeigt haben, auch mit Respekt begleiten. Ich bin der Meinung, dass es ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, auch Respekt vor der Qualität anderer zu haben. Und dazu gehört, dass die dritte Liga immer ganz, ganz viele negative und positive Überraschungen bereithält. Und da sollte man am allerbesten erstmal wirklich sehr, sehr sorgsam arbeiten und seine Mannschaft persönlich optimal vorbereiten und nicht so sehr über ein finales Ziel quatschen. Und der zweite Faktor, auf den sich jeder in Essen verlassen kann, ist der, dass wir alle aber mit Sicherheit nicht müde werden, den maximalen Erfolg herauszuholen. Aber Dazu gehört neben sportlicher Qualität ein Quäntchen Glück. Wir brauchen mit Sicherheit eine Konstellation, in der wir wieder wenig Verletzte haben, in der wir selbst wenig Unsinn machen, also all die Faktoren wie Sperren. Das musst du alles eben auch im Griff haben, deine Nerven musst du im Griff haben. Zum Erfolg gehören viele Faktoren, aber eins kann sich jeder Essener sicher sein. So, wir sind ganz sicher nicht müde, erfolgreich zu sein. Dieses letzte halbe Jahr hat jedem persönlich unfassbar viel gegeben. Und deswegen glaube ich, ist viel, viel wichtiger, als über den Aufstieg zu quatschen, ist, den Menschen wieder vorzuleben, dass wir Wochenende für Wochenende ans Maximum gehen. Und dann haben wir eine gute Truppe, dann sind wir mit Sicherheit in der Lage, Spiele zu gewinnen. Aber ich glaube, jeder Essener weiß auch, es waren sehr, sehr viele enge Ergebnisse dabei. Die können auch mal in die andere Richtung ausschlagen, ohne dass wir 1% schlechter spielen. Insofern wollen wir einfach alles dafür tun, um maximal erfolgreich zu sein.
Das wäre fast schon das perfekte Schlusswort gewesen. Zwei Kleinigkeiten habe ich aber noch. Zum einen, kannst du einschätzen, schon mal ja zumindest einen Blick auf die Konkurrenz geben. Was glaubst du, wer wird eine gute Rolle in der Liga spielen? Ich schaue vor allem ja irgendwie mit großen Augen darauf, was 1860 München auf dem Transfermarkt gemacht hat. Zwei Namen, die, glaube ich, vielen Leuten im Begriff sind. Florian Niederlechner geholt und Kevin Volland zurückgeholt. Kevin Volland, ein Spieler mit Champions-League-Erfahrung zum Beispiel, der jetzt auch noch nicht sehr alt ist und mit Sicherheit noch Bundesliga hätte spielen können oder irgendwo im Ausland eine gute Rolle hätte spielen können. Ist 1860 einer der Favoriten?
Auf jeden Fall eine Mannschaft, die, glaube ich, über die Transfers auch eine sehr, sehr klare Idee in die Saison bringt, aber die werden nichts anderes formulieren wie wir auch. Mhm. Ne, so theoretisch gute Spieler zusammengeholt heißt noch nicht in der Praxis, dass das als Team hervorragend funktioniert, aber ich wäre auch bei dir, dass in Bezug auf die Qualität der Einzelspieler 1860 München auch auf der Basis einer wirklich guten Rückrunde ganz, ganz weit vorne ist. Das muss man so sagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der 1. FC Saarbrücken mit dem wiederholt knappen Scheitern am Aufstieg alles unternehmen wird, um wieder oben dabei zu sein. Da ist zwar aktuell eine gewisse Unruhe vorhanden, trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es ein attraktiver Verein für viele Spieler ist und dass sie eine gute Basis haben. Und am Ende hat die dritte Liga in den letzten Jahren aber auch immer wieder Überraschungen gehabt. Mannschaften, die sehr, sehr weit oben gestanden haben, mit denen vorher keiner gerechnet hat. Insofern macht das, glaube ich, gerade den Reiz der dritten Liga aus, dass sich zwar Favoriten im Vorfeld herauskristallisieren, dass am Ende die Liga aber doch sehr, sehr eng beieinander ist und es wahrscheinlich darauf ankommt, dass das stärkste Team mit einzelnen herausragenden Einzelspielern das Rennen macht. Und das müssen dann nicht immer große Namen sein. Das haben in den letzten Jahren eben Spieler gezeigt, die Drittligamannschaften geprägt haben und ein halbes Jahr später Bundesligaspieler wurden. Und das Glück musst du dann logischerweise auch haben. Und das waren seltenst die ganz, ganz großen Namen, sondern häufig ja wirkliche Überraschungen. Und darauf können wir uns mit Sicherheit auch in der kommenden Saison in der dritten Liga freuen.
Abschlussthema, Pokalspiel gegen den BVB, sicherlich ein Highlight. Meine Frage wäre, besser geht's kaum, oder? Oder sagst du eher, ein bisschen leichter in Anführungsstrichen, hätte es schon sein können. Und daran anschließend auch eine Frage, die über Instagram reinkam, von nur der RWE nennt er sich. Glauben Sie daran, Dortmund im Pokal schlagen zu können?
Also alles andere wäre ja total blödsinnig. Natürlich wollen wir alles daran setzen, diese Überraschung zu schaffen. Es bleibt dann bei einer Überraschung, aber irgendwie wäre das ja im Zweifel jeder Sieg in der ersten Runde gewesen, selbst gegen vielleicht nicht so namhafte Zweitligisten, bist du erstmal im Pokal in einer Underdog-Rolle. Ich finde, dass das Los ist am Ende final eben auch ein Traumlos, weil auf der einen Seite Essen und Dortmund, glaube ich, ja eher eine, wenn man es abwägt, positive Beziehung begleitet und beide Seiten sich eher auf dieses Spiel freuen, unter sportlichen Gesichtspunkten freuen. Mhm. Es ist das große Erstrundenspiel. Insofern setzen wir auf dieses tolle Pokalfinale im Niederrhein, wo wir schon so eine Art Alleinstellungsmerkmal hatten aufgrund der Größe des Spiels, aufgrund der Wahrnehmung, setzen wir jetzt nochmal einen drauf, indem wir montags isoliert live übertragen werden. Ich glaube, das ist für den Club nochmal was Fantastisches und wenn wir dort eine ganz, ganz große Leistung zeigen, dann bin ich davon überzeugt, dann kann das auch final gut für uns ausgehen. Der Normalfall wäre der, dass Dortmund das Spiel gewinnt, dann wären so die Vorerwartungen erfüllt und auf der anderen Seite, glaube ich, spricht auch einiges dafür, dass wir selbstbewusst in dieses Spiel gehen können, Die Borussia hat jetzt erstmal eine Club-WM zu spielen. Ich habe noch gar keine Vorstellung davon, so wie deren Plan danach aussieht, weil ich schon davon überzeugt bin, dass viele Spieler auch erstmal Erholungsurlaub benötigen. Insofern starten die dann in den Wettbewerb erstmalig, währenddessen wir schon zwei Meisterschaftsspiele im Rücken haben, idealerweise erfolgreich und mit einem gewissen Selbstvertrauen spielend. Und ich glaube, am Ende ist es ja nicht falsch zu formulieren, dass an der Hafenstraße alles möglich ist.
Das glaube ich auch. Wir werden auch mit dabei sein. Wir werden die Daumen drücken, natürlich auch für eine sehr erfolgreiche Saison. Ich freue mich sehr, dass du heute hier warst. Wir sind am Ende der Podcast-Folge. Vielen Dank.
Ich danke sehr für die Einladung.
Du hast gleich, haben alle Folgen gemeinsam, gleich nochmal das letzte Wort in dieser Folge. Vorher, kannst du dir schon mal was einfallen lassen. Vorher kann ich noch sagen, dass wir natürlich, ich habe es jetzt schon mehrfach betont, auch in dieser Saison oder in der neuen Saison wieder jedes Spiel im Radio übertragen werden. Vorher noch der Hinweis, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, natürlich, um keine Folge zu verpassen, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform, egal welche. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Wünsche an uns habt, dann könnt ihr uns immer erreichen per E-Mail unter podcast@radioessen.de. Nächste Woche gibt's dann noch eine neue Folge, uns gibt's immer dienstags. Nächste Woche dann in der Kategorie Mensch, und so viel kann ich schon mal verraten, das wird ein richtiger Knall. Das war Essen im Ohr Sport mit RWE-Trainer Uwe Koschinat. Und dir gehört das letzte Wort.
Ja, ich möchte auf dem Wege auch mal Dank sagen an alle, die uns in einer schwierigen Situation so sehr unterstützt haben, die an uns geglaubt haben, die vielleicht auch erst im Verlaufe der Spiele den Glauben zurückgefunden haben. Das hat sehr, sehr gut getan, mit welcher Wucht wir unterstützt wurden. Und das ist eigentlich so mein Appell. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine charakterlich astreine Mannschaft haben, dass wir sehr, sehr tolle Jungs dazu bekommen haben. Und so mein Appell ist, das hat sich im letzten halben Jahr gut, manchmal sogar leicht angefühlt, war es aber nie. Und ja, mein Appell ist der, auch wenn es mal ein bisschen schwieriger werden sollte, lasst uns zusammenhalten. Ich glaube, das ist das Besondere in diesem großen Verein. Und dann kann der eine echte Wucht ausstrahlen. Und das erhoffe ich mir auch für die kommende Saison.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen.